Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Guten Morgen. Caroline Feismann ist heute mein Gast. Sie hat im Münsterland einen Bauernhof aufgebaut, auf dem vieles stattfindet. Unter anderem können dort Familien mit schwerstkranken Kindern eine Woche für sie kostenlos ausruhen. Je nach Bedarf wird die Familie professionell unterstützt. Willkommen in unserer Sendung, Frau Feismann.
Guten Morgen.
Im Oktober 2016, das ist jetzt noch keine 10 Jahre her, da haben Sie diesen historischen Bauernhof im münsterländischen Darup gekauft und dann wirklich in einem Affenzahn generalsaniert. Wer lebt heute alles auf diesem Bauernhof?
Heute leben auf diesem Bauernhof mein Mann und meine beiden selbstgemachten Kinder. Die grenze ich immer ab zu unserem Pflegekind, einem afghanischen Kriegskind, der mittlerweile groß und aus dem Haus ist. Und außerdem ist dort eingezogen meine Mama, nachdem mein Papa leider verstorben ist im vorvergangenen Jahr.
Und haben Sie bestimmte Einheiten auf dem Hof auch vermietet? Also sind da noch andere Leute dauerhaft?
Tatsächlich haben wir eine Kinderarztpraxis auf diesem Hof, der übrigens vielmehr ein Gutshof, ein ehemaliges Hotel mit entsprechenden Nebengebäuden war, als ein Bauernhof im klassischen Sinne. Und das ist eine ganz wunderbare Symbiose mit unserem Mieter der Kinderarztpraxis, weil sich das eben mit dem tiergestützten Kinderhospiz auch sehr gut ergänzt.
Tiergestütztes Kinderhospiz, da kommen wir noch ausführlicher drauf. Ich bleibe erstmal beim Tier hängen, denn die Tiere leben mir da ja auch.
Ja, die leben da auch. Wir haben da eine wunderbare bunte Mischung aus Ponys, Schafen, Meerschweinchen, Kaninchen, Landschildkröten. Der Kater darf natürlich nicht fehlen und verschiedene Hunde, wovon einer dort auch in unserer Familie angeschlossen übernachtet und der Rest kommt nur zum Arbeiten.
Ja, und wer kommt da alles so zum Arbeiten aufs Gut regelmäßig?
Wir haben in unserem tiergestützten Kinderhospiz Kinderkrankenschwestern, die eben die medizinische Fachpflege der lebensverkürzend erkrankten Kindern übernehmen. Dann haben wir Heilerziehungspfleger, Familienbegleiter, wir haben Tierpfleger, einen Hausmeister, das ist mein Mann. Und ich mache die Geschäftsführung, begleitet von meiner Assistentin, die die Büroleitung innehat. Und dann haben wir eine Hebamme für einen ganz besonderen Teil unserer tiergestützten Kinderhospizarbeit, der Begleitung von Eltern, die ihr Baby tot zur Welt gebracht haben oder von Eltern, deren Baby das erste Lebensjahr nicht geschafft hat.
Also das sind ziemlich dramatische Dinge, die sich da auf Ihrem Hof abspielen. Leben und Tod wird dort zusammengesehen und über dieses Lebensprojekt wird Caroline Feismann uns einiges erzählen in dieser Stunde.
Sehr, sehr gerne.
Caroline Feismann hatte Betriebswirtschaft studiert und einige Semester Medizin. Sie war arbeitend viel in der Welt unterwegs, unter anderem in Afrika als Bush-Pilotin und Logistikerin für Ärzte ohne Grenzen. Sie hatte dabei aber einen unerfüllt gebliebenen Traum von einem friedlichen Kindheit, von einer friedlichen Kindheit vom eigenen Ponyhof. Frau Feismann, mit 40 haben Sie entschieden, jetzt oder nie. In was für einer Lebenssituation waren Sie da?
Ja, tatsächlich hatte ich bei Ärzte ohne Grenzen in einem Projekt gearbeitet, was ja vergeben wurde, wie die das so tun im Interview. Wir waren damals vorgesehen, wir, eine Kollegin von mir und ich, für ein anderes Projekt. Das hat dann die Kollegin bekommen und die wurde in diesem Projekt erschossen. Das hat mir wirklich einen Stock zwischen die Speichen gehauen und da habe ich nochmal ganz neu überlegt, was ich mit meinem Leben anfangen will und bin in dieser Situation einfach darauf zurückgekommen, was so ganz ursprünglich in mir schlummerte, nämlich genau dieser Traum nach dem Bauernhof, nach den Tieren, nach dem Miteinander mit Familie und Menschen. Und diese Familie galt es erstmal zu gründen und so habe ich dann meinen Mann gesucht und gefunden, Kinder mit ihm bekommen. Das war eine ganz wunderbare Lebensphase, die bis heute anhält. Und wir haben diesen Bauernhof gefunden, der dringend Liebe brauchte, weil er 14 Jahre leer gestanden hatte.
Das ist eine Riesenhofanlage. Die Geschichte reicht bis ins Jahr 1458 zurück. Und man ahnt, was das für eine Mammutaufgabe sein würde, alle Gebäude, Dächer, Fassaden, Elektrik, Heizung, Fenstertüren zu erneuern beziehungsweise möglichst viel vom Bestand zu erhalten. Zur Übergabe gab es 5 Kilo verrostete Schlüssel.
Ja, das stimmt.
Sie hatten ja vom Bauen keine Ahnung. Warum haben Sie sich das trotzdem zugetraut?
Meine grenzenlose Blauäugigkeit, gekoppelt mit einer gut dicken rosaroten Brille, haben wahrscheinlich dazu geführt, dass wir das angepackt haben. Mittlerweile, so rückblickend, wundert es mich auch, wie wir da genug Selbstvertrauen aufbringen konnten, um das anzupacken. Tatsächlich sind es 6 Gebäude auf 2800 Quadratmetern, was für einen Bauernhof nicht besonders groß ist. Das Ganze liegt mitten in einem kleinen Dorf im Münsterland am Fuße der Baumberge. Und das war eine stattliche Aufgabe, wo wir einfach irgendwie einen Anfang dran bekommen haben. Mit einem Businessplan, mit einer ganz konservativen Finanzierung, eine Baufinanzierung von der Sparkasse. Und dann ging es einfach los.
4 der 6 Gebäude sind bislang fertig und das Ganze war von Anfang an eben nicht nur für Sie und Ihre Familie gedacht. Was haben Sie für Nutzungen da ausprobiert?
Tatsächlich war der Kerngedanke, ich wollte auf dem Bauernhof leben, als Kind schon, und es sollte jetzt irgendwie losgehen, wenn nicht mit 40, wann dann? Und dann haben wir uns da niedergelassen, wir haben Wohnungen gebaut und die haben wir recht verschiedenen Nutzungen unterzogen, um einfach auszuprobieren, was funktioniert denn für uns als Familie, als Lebens- und Arbeitsort auf diesem Hof am besten. Und das war eine längere Reise. Also wir haben da begonnen mit der Vermietung von Wohnungen als Mietwohnungen. Wir haben dann weitergemacht mit Jugendhilfeeinheiten. Wir haben stationäre Jugendhilfe angeboten in Zusammenarbeit mit einem Träger. Dann haben wir das aufgestockt zu einem Mehrgenerationenwohnen, integratives Mehrgenerationenwohnen haben wir es genannt. Immer begleitet von den Tieren, die für mich persönlich ganz wichtig waren. Und dann haben wir Gastronomie angemeldet und wieder abgemeldet. Wir haben eine Hochzeit da mal gefeiert, eine absolute Traumhochzeit. Und danach haben wir gesagt, das machen wir nie wieder, weil wir einfach ganz locker geguckt haben, was funktioniert nicht. Und dann haben wir Ferienwohnungen eingebaut und ausgestattet mit all der Liebe, die ich als Kind eines Möbelladens hatte und Leidenschaft fürs Inneneinrichten. Und die waren sehr gut besucht. Und da war einfach irgendwann eine Familie dabei mit einem schwerbehinderten Kind, die dann gerne wiedergekommen sind und eines Tages mitteilten, dass sie jetzt zum letzten Mal bei uns waren, weil das kleine Mädchen jetzt ein Pflegebett bräuchte. Da sind wir in Stocken gekommen und haben gedacht, ja, was, wieso Pflegebett? Ja, wenn ihr jetzt ein Pflegebett braucht, wo geht ihr denn dann hin zum Ferienmachen? Und dann haben die gesagt, da gehen wir nirgendwo mehr hin. Da kann man nur dahin, wo ein Pflegebett ist. Das gibt's nicht in der Reiseversion. Und der Pflegebedarf ist auch hoch geworden. Und dann geht's einfach nicht mehr. Und dann haben wir gesagt, Mensch, da müssen wir was machen. Da kaufen wir ein Pflegebett, dann könnt ihr wenigstens zu uns kommen. Und das haben wir dann auch gemacht.
Und so haben Sie dieses Konzept immer weiterentwickelt.
Das war die Ursprungssituation, genau. Und dann ging das so weiter. Wir haben dann erkannt, dass es eben mit einem Pflegebett auch nicht getan ist und haben zunächst auf Minijob-Basis eine Kinderkrankenschwester dazu angeheuert, die dann unsere Gastfamilien mit Pflegebedarf unterstützt haben. Und so hat sich das ganz organisch am Bedarf der Familien orientiert weiterentwickelt, bis es eben heute ein reines tiergestütztes Kinderhospiz ist. Das heißt, wir begleiten nur noch Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern in Auszeiten und am Ende des gemeinsamen Weges und eben auch die Eltern totgeborener Kinder und deren Kind das erste Lebensjahr nicht vollenden kann.
Tiergestütztes Kinderhospiz, ich greife den Begriff nochmal auf, das ist ein gemeinnütziges Unternehmen inzwischen. Beim Begriff Hospiz denken die meisten vermutlich an Sterben.
Das ist auch Teil davon und es ist nicht der größte Teil, denn die Diagnose lebensverkürzend erkranktes Kind ist der Beginn der Kinderhospizarbeit, anders als bei der Hospizarbeit für Erwachsene. Es geht also nicht nur um Sterbebegleitung, sondern eben ganz schwerpunktmäßig auch um die Entlastung der Familien, um das Gesehenwerden der Geschwisterkinder, um das Aufrechterhalten der Paarbeziehung der Eltern, um wirklich allumfassende Begleitung der Familie, die diesen Belastungen ausgesetzt ist. Und das ist eine Aufgabe, die wir sehr lieben, weil man da einfach einen riesigen Unterschied bewirken kann.
Das heißt, auf Ihrem Hof sind auch schon Kinder gestorben?
Auf unserem Hof sind Kinder in der Sterbephase gewesen. Auf unserem Hof hat Sterben stattgefunden, ja. Und das ist, wie gesagt, nicht der häufigste Teil dieser Arbeit, denn wenn ein Kind stirbt, ist die beste Situation oft zu Hause. Es ist oft so, dass Kinder doch plötzlich auch nach schweren und lang begleiteten Erkrankungen im Krampfanfall sterben, dass die Eltern doch noch in der Klinik die letzten Maßnahmen ergreifen wollen, um das Leben noch etwas länger zu erhalten. Und dass man planen kann oder erkennen kann überhaupt, dass das Leben jetzt zu Ende geht, ist in seltenen Fällen wirklich gegeben.
Familien mit schwerstkranken oder behinderten Kindern, die voraussichtlich nicht sehr lange leben werden, die können auf dem Bauernhof von Caroline Feismann und ihrem Mann Stefan eine Woche lang ausruhen. Sie werden in dieser Zeit komplett umsorgt und je nach Bedarf medizinisch, pflegerisch, sogar palliativ unterstützt. Für die Familie ist das kostenlos. Vielleicht noch konkreter, Frau Feismann, was sind das für Familien, die zu Ihnen kommen? Oft ja mehr als Vater, Mutter, ein Kind.
Es sind tatsächlich Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern, die oft schwer mehrfach behindert sind, manchmal aber eben auch nur eine fiese Diagnose haben, die dann eben das Leben limitiert. Das muss gar nicht so sein, dass jetzt der Tod kurz bevorsteht. Das ist oft so, dass die Kinder noch viele Jahre leben. Also es ist ja auch sehr wünschenswert. Und wir begleiten eben die Familien sehr ganzheitlich, nicht nur das erkrankte Kind mit all seinem medizinischen Bedarf, der auch pflegerisch oft sehr aufwendig ist, sondern auch die Geschwisterkinder, die oft sehr auch mit traumatisiert sind. Da sind ja zu Hause immer wieder Situationen, wo nachts der Rettungsdienst in die Bude ballert und da werden gesunde Kinder dann zur Seite geschoben, um Platz zu machen. Da werden keine Fragen mehr beantwortet und in vielen Fällen verschwindet die Mama mit dem erkrankten Kind ins Krankenhaus auf ganz unbestimmte Zeiten. Und wenn die Kinder Glück haben, die Geschwisterkinder, dann sind sie mit dem Papa noch zu Hause. Im Zweifelsfall werden sie dann in Obhut genommen vom Jugendamt, wenn da keine weiteren Personen für die Fürsorge zur Verfügung stehen. Und das ist natürlich, das macht natürlich was mit Geschwisterkindern. Und auch die nehmen wir bei uns in der tiergestützten Kinderhospizarbeit sehr in den Fokus.
Im Zentrum dieses Angebots steht eben der enge, der auch ja sehr körperliche Kontakt zu Tieren. Das sind keine ausgebildeten Therapietiere, sondern glückliche Hühner, Lämmer, Hasen, Schildkröten. Was lässt sich über den Kontakt zu den Tieren erreichen?
Es ist ganz erstaunlich, was da rauskommt, wenn man diese Tiere mit den Kindern, aber auch mit den Erwachsenen zusammenbringt. Meine Kindheitsfantasie beinhaltete immer Tiere und ich konnte es gar nicht genau sagen, was ich daran so toll finde. Mittlerweile sehe ich, dass Tiere wirklich Heilungskräfte haben. Und das sind ganz unterschiedliche Arten von Einflüssen, die diese unterschiedlichen Tiere auch bewirken. Wir haben zum Beispiel ein Gehege mit Kleintieren, mit den Meerschweinchen. Die Kaninchen können da frei rein und raus hoppeln. Und dann machen wir Heubettchen für die Kinder, legen die zu den Tieren auf das Heubettchen, so dass die Tiere ganz selbstständig und freiwillig dann ihre Neugierde ausleben können und die Haut der Kinder mit ihren Schnurrhaaren ertasten. Es ist sehr, sehr berührend zu sehen, wie da die Funken sprühen und auch Kinder, die zum Beispiel blind sind oder gehörlos, autistische Züge haben, ganz schlecht auf Ansprache durch Menschen nur noch reagieren, weil eben die Sinne so eingetrübt sind, machen da Antennen auf, die also mit den Tieren hin und her senden, sodass da ganz neue Fähigkeiten auch wieder ausgepackt werden oder Kräfte regeneriert werden. Lebensfreude, Lebensbegeisterung, Lebensenergie freigesetzt wird und wirklich immer wieder ganz erstaunliche Ergebnisse da kommen. Da sinken die Zahlen von Krampfanfällen, Schmerzen lassen nach, werden stark gemindert. Wir können die Schmerzmittel oft reduzieren in der Zeit. Es wird wieder geschluckt, gegessen. Die Nährstoffaufnahme nimmt zu, die Lebensenergie steigt. Das sind Aufwärtsspiralen, die wirklich beeindruckend zu beobachten sind.
Man sieht das in einem Film über ihr Gut Feismann, wie sie die nackten Füße eines Kindes so durch das Fell eines Lamms streichen. Ja. Und man sieht, wie dieses Mädchen sich komplett entspannt.
Ja, die Entspannung ist wirklich beachtlich, die da oft entsteht und mit vielen Tierarten entsteht. Aber es ist auch oft der Fokus, der sich einfach ganz neu ausrichtet, bündelt, konzentriert. Bei Kindern, die autistische Züge haben, die sehr unruhig sind aus verschiedenen Gründen, die schmerzbelastet sind, die unter Krampfanfällen leiden. werden, das muss man sich vorstellen, das sind wirklich geplagte kleine Wesen. Und die Tiere binden einfach den Fokus und schenken Wohlbehagen und auch Zustimmung, annehmen, was die Kinder oft gar nicht kennen. Die sind ja immer im Fokus von besonderen Maßnahmen, von Pflege, von und das ist ganz wenig, ganz normaler kindlicher Kontakt, auch unter Kindern. Die sind ja oft sehr isoliert von anderen Kindern. Da wird wenig gespielt oder weil einfach die Umstände so sind, ne? Da viele Hilfsmittel gebraucht werden, die einem freien Spiel auch im Weg stehen. Und das überbrücken die Tiere alle mühelos. Die achten da halt gar nicht drauf, da geht's nicht drum.
Aber das ist krass, auf Ihrer Homepage, Gut Feismann, da gibt es viele Fotos, auch im Netz einige Dokus über die Arbeit und das sieht wirklich alles so bilderbuchmäßig harmonisch und friedlich aus. Der Kontakt zu den Tieren, kein kläffender Hund, kein schreiendes Kind. Das wirklich so vorsichtig, still und zart?
Wir haben sehr besondere Tiere bei uns versammelt und das ist auch wichtig, dass man da Tiere findet, die sich für diese Arbeit eignen. Die haben sehr unterschiedliche Fähigkeiten. Also es sind nicht alles super zahme Tiere, die sich besonders gerne kuscheln lassen. Die Schildkröten sind halt auch nicht mit weichem Fell ausgestattet, aber die binden zum Beispiel die Aufmerksamkeit von Kindern, die sonst sehr nervös sind oder sehr im Fokus hin und her springen, auf sich und das hat eine ganz, ganz tolle beruhigende Wirkung. Und wie gesagt, die Meerschweinchen sind auch nicht unbedingt alle streichelzahm oder affin. Und da haben wir Tiere ausgesucht, die wirklich gerne das tun, wofür sie dann sich besonders eignen in ihren ganz unterschiedlichen Daseinsformen. Und wir haben außergewöhnlich zahme Schafe, die es eigentlich so auf dieser Welt gar nicht gibt. Die sind wirklich besonders und die züchten wir auch nach. Da haben wir Lämmchen und die gehen auch alle samt in andere Therapiebetriebe, wenn sie bei uns abgesetzt werden.
Naja. Das einwöchige Angebot ist für die Familien kostenlos, wird ausschließlich über Spenden finanziert. Das funktioniert.
Ja, tatsächlich sind Spenden der bei weitem größte Anteil der Finanzierung. Mittlerweile kommen auch Nachlässe dazu. Das ist eine ganz wunderbare Begebenheit, wenn Menschen sich dazu entscheiden, ihr Lebenswerk in unseres einfließen zu lassen. Denn das sind dann auch mal größere Summen, die dann wirklich auch ein Wachstum unseres tiergestützten Kinderhospizes ermöglichen. Und dafür sind wir sehr, sehr dankbar.
Warum beteiligen sich die Krankenkassen nicht daran?
Krankenkassen haben zur Richtlinie gemacht, dass man mindestens 8 Familien gleichzeitig betreuen muss. Dann ist es vermeintlich ökonomisch. Wir stellen den Menschenwert da höher als die Ökonomie. Bei uns darf es unökonomisch sein. Bei uns ist einfach das Augenmerk darauf, dass wir die ganze Familie begleiten. Und dazu brauchen wir eben das ganze Team. Und da wäre es gar nicht möglich, mehr als 2, 3 Familien gleichzeitig zu betreuen. Wir wollen gerne noch weiter wachsen, aber 8 Familien gleichzeitig werden wir nie erreichen. Da wollen wir auch gar nicht hin, weil dann eben dieses Alleinstellungsmerkmal der 1:1 Betreuung des wirklichen Fokuses auch für die Geschwisterkinder und Eltern uns verloren gehen würde.
Derzeit haben Sie jeweils eine Familie pro Woche bei Ihnen. Ich kann mir vorstellen, dass die gerne bald wiederkommen wollen.
Das ist so. Wir haben uns auch jetzt ganz frisch festgelegt auf einen Stamm von 44 Familien, die wir dann auch wiederkehrend betreuen. Denn es ist eben auch in der Sterbebegleitung wichtig, dass eine gewisse Beziehungskontinuität schon gegeben ist, dass man die Kinder kennt, dass man die Familie kennt und dass da eine allumfassende Vertrauensbasis geschaffen wurde, bevor man eben gemeinsam dann das Lebensende des Kindes begleitet.
Dass Caroline Feismann so offen und tatkräftig durchs Leben geht, das hat sie vermutlich auch ihren Eltern zu verdanken. Frau Feismann, wie haben die Sie gefördert? Was für ein Mädchen waren Sie?
Ich glaube, ich war ein nicht diagnostiziertes ADHS-Mädchen. Es ist ja oft so, dass das bei Mädchen wenig zutage tritt. Ich war sehr lebendig, sehr jähzornig, sagt meine Mama. Ich habe also mit den Fäusten auf den Boden getrommelt zuweilen. Weil ich immer was machen musste und meine Eltern haben mich mit Bildung versorgt. Also die haben gefragt dann, ob ich nicht mal segeln lernen will und später dann fliegen. Mein Papa war auch Privatpilot und dann bin ich an die Luftfahrt gekommen und zu Lande, zu Wasser und in der Luft unterwegs gewesen, in viele Länder gereist, begleitet von meinen Eltern zunächst und dann auch sehr selbstständig. Nach dem Abitur bin ich in die Weltgeschichte losgezogen und habe in vielen Ländern gelebt und gearbeitet und immer wieder neue Dinge entdeckt für mich und eben auch mein Fähigkeitsportfolio aufgehübscht. Mhm. Und ja, das war ein ganz wunderbarer Weg, auch mit meiner Rastlosigkeit umzugehen.
Wenn Sie sagen, nicht diagnostiziertes ADHS, das klingt so ein bisschen flapsig. Haben Sie das dann mal untersuchen lassen?
Nee, habe ich nicht tatsächlich, weil ich da keinen Bedarf sah. Was mir klar wurde, war, ich werde mir einen selbstständig agierenden Job verschaffen müssen. Also in die Selbstständigkeit hat mich Gunther von Hagens tatsächlich geschickt, der Gründer der Körperwelten, der irgendwann, nachdem ich eine Ausstellung in Bremen für ihn geleitet hatte, sagte, wir arbeiten nicht weiter zusammen, du bist nicht gut steuerbar, ab in die Selbstständigkeit mit dir, du hast genug Ideen im
Kopf. Das waren diese plastinierten Leichen.
Genau, ja. Da habe ich die Ausstellung in Bremen für ihn geleitet und wir hatten Ideen, noch weiter miteinander zu arbeiten. Und das hat er dann unterbrochen, weil er gesagt hat, du machst dich besser selbstständig. Und da hat er sehr recht mitbehalten. Und ich habe dann tatsächlich sehr grundlegend überlegt, was soll es denn sein? Tiere sollten es sein, selbstständig wollte ich sein. Und ich wollte zurück in meine Heimat, denn ich habe viel in Afrika gearbeitet, in anderen Ländern und irgendwann die Erkenntnis gehabt, dass ich am besten funktioniere, wenn ich die Sprache vollumfänglich verstehe und sprechen kann, wenn ich auch zwischen den Zeilen lesen kann, wenn ich das Wetter und das Essen gut vertrage. Ja, und da hat es mich zurück in meine Heimat, das Münsterland, gezogen.
Sie sind dort auch aufgewachsen, ne? In Coesfeld, nicht weit entfernt von dem Ort, an dem Sie heute leben. War das eigentlich auch schon ein, ja, so ein Mehrgenerationenhaushalt damals?
Meine Eltern hatten einen Möbelladen in Coesfeld in der Innenstadt, ein ganz kleines Möbelgeschäft. Also für heutige Verhältnisse klein. Und wir haben da tatsächlich mit der Oma auch gelebt, ganz ähnlich wie wir heute. Und da wiederholt sich die eigene Ursprungsgeschichte auf jeden Fall. Wobei ich da für mich persönlich eben die Ponyhof-Version des Möbelladens gewählt habe.
Also Tiere gab es nicht?
Tiere gab es, weil ich darauf bestanden habe, aber immer gegen gewisse Widerstände. Und wir haben eben auf dem Möbelhausdach eine Wohnung gehabt mit einem Dachgarten. Und mir war nicht ersichtlich, warum da kein Schaf wohnen könnte. Das wollte ich doch unbedingt. Und ja, das hat sich auch, das habe ich nie aufgegeben, dass ein Schaf im Garten wohnen könnte. Heute habe ich Schafe im Garten und Ponys und Schildkröten und Kaninchen, Meerschweinchen und bin damit sehr glücklich.
Das klingt alles so bunt, abenteuerlustig und lebendig. Warum haben Sie BWL studiert?
Ich bin auch ein sehr rational denkender Mensch. Ich mag Zahlen, ich mag wirklich Dinge, Vorgänge kontrollieren und steuern. Und Betriebswirtschaft habe ich wirklich sehr gerne gemacht, mache ich heute noch gerne. Ich mag auch die Betriebsführungsleitungsseite meines kleinen Unternehmens und mache das auch sehr gut. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, wenn man sowas auf die Beine stellt. Denn es ist einem unumgänglich, so einen Betrieb auch vernünftig wirtschaftlich zu steuern.
Sie haben schon angedeutet, eben, Sie haben den Pilotenschein gemacht mit 17 vor dem Autoführerschein, ja. Aber auch einen Waffenschein. Warum das denn?
Der Waffenschein war einer von diesen ganz vielen Scheinen, die mein Papa und ich gemacht haben, weil er irgendwie dachte, ich mache mal irgendwas Sinnvolles mit dem Kind oder halb Sinnvolles. Und dann war ein Waffenschein dabei für Seenotsignalmittel, muss man mal sagen. Also wir waren viel mit Segeljachten unterwegs, viel im Mittelmeer. Es waren ganz wunderbare Reisen mit der Familie, an die ich mich für den Rest meines Lebens erinnern werde. Und im Zuge dessen war es sinnvoll, eine Lizenz für den Gebrauch von Seenotsignalmitteln zu erwerben. Mhm. Das haben wir dann gemacht.
Mhm. Außerdem eine Kurzausbildung zur Rettungssanitäterin beim Deutschen Roten Kreuz.
Genau.
Für mich klingt das schon so, als habe es dann großes Bedürfnis gegeben, auch irgendwie die eigenen Grenzen auszutesten.
Auf jeden Fall. Und es war für mich aber weniger eine Mutprobe, in so vielen Ländern, in so vielen verschiedenen Tätigkeitsbereichen unterwegs zu sein, als ein sicheres Feld. Denn für mich als ADS-Kind war es immer schwierig, ist es bis heute, feste Beziehungen, feste Bindungen aufrechtzuerhalten. Und es war oft leichter, einfach das Land zu wechseln, den Job zu wechseln und ganz von vorne wieder anzufangen, weil erstens mein wacher Verstand da richtig gefordert und genutzt war. Und mit einer entsprechenden Nutzung habe ich mich da immer am wohlsten gefühlt. Und außerdem die dann schwierig werdenden Kontakte zuweil auch umgangen werden konnten. Also es war nicht immer besonders mutig, sondern manchmal auch ein bisschen feige, dann einfach weiterzugehen und nochmal neu neu und so weiter. Und es hat mir sehr gedient, denn gerade durch diese vielen Wechsel von Ländern, von verschiedenen Aufgabenbereichen, also ich war Wanderreitführer und Segellehrer und Buschpilot und alles Mögliche, habe ich eben auch Fähigkeiten generiert, die ich heute in meinem Betrieb durchaus einsetze und auch oft dringend brauche.
Welche denn?
Also Betriebsführung, erstmal alle Sparten der Betriebsführung, dann der Umgang einfach mit Menschen dahingehend, dass ich durch gerade auch die Arbeit in Krisengebieten und in Ländern, in denen ich mich nicht auskannte, eine sehr geschärfte Wahrnehmung für Nuancen zwischen den Zeilen habe. Und wenn man Menschen begleitet, die in Ausnahmesituationen sind, dann ist das eine sehr gute Fähigkeit, wenn man mitkriegt, wann es kippt, wo extra Bedarf ist, wo jemand einfach mal dringend reden muss, wo jemand einfach mal dringend aus der Situation heraus muss. Und da bin ich über die Jahre sehr, sehr gut drin geworden.
Ende der 90er Jahre ist Caroline Feismann also als ausgebildete Rettungssanitäterin mit Pilotenschein aufgebrochen nach Kenia. Sie wollte bei den sogenannten Flying Doctors arbeiten. Was machen diese fliegenden Ärzte, Frau Feismann?
Die fliegenden Ärzte sind in Kenia in der sogenannten African Medical and Research Foundation organisiert und den Flying Doctor Service in dieser Gruppe hat eine wunderbare Frau namens Anne Spurry gegründet, die leider kurz bevor ich dort angetreten bin, gestorben ist. Die hätte ich gerne kennengelernt. Ich habe ein Buch von ihr gelesen, was mich nachhaltig beeindruckt und inspiriert hat. Und ich durfte tatsächlich noch ihre Maschine fliegen. Sie hatte eine Cessna 206, eine Rocket, da noch stationiert am Wilson Airport. Und es ging eben in dieser Arbeit des Flying Doctor Service um Evakuierungsflüge von Touristen, die aus Reisegebieten zurückgeholt werden mussten aufgrund medizinischen Bedarfs oder eben auch das Ausfliegen von Spezialisten von Nairobi in abgelegene Gebiete, wo Gesundheitsprogramme extern hingebracht werden mussten.
Sie haben damals erlebt, Sie waren noch sehr jung, Anfang 20, dass nicht allen Menschen geholfen werden konnte. Was waren das für Situationen?
Auch eine sehr nachhaltig beeindruckende Situation. Wir haben dann eben Spezialisten in abgelegene Gebiete geflogen, wo eine ganze Bevölkerungsgruppe durchgeguckt wurde an Tag 1, wen man denn überhaupt behandeln könnte. Da gab es die sogenannte Triage. Da war einfach dann das Selektionskriterium ganz schnell in einer Minute ermittelt. Kann dieser Mensch sich selber helfen? Hat er Menschen um sich herum, die sich um ihn kümmern? Und das Ergebnis davon war, dass wir im Grunde nur Kinder behandelt haben, die oft Verbrennungswunden hatten. Und auch die Behandlungen waren manchmal nicht von Erfolg gekrönt, da zum Beispiel nach einer OP ein Kind starb, weil es schlichtweg keine Antibiose gab und eine Infektion sich eingeschlichen hatte und über Nacht das Fieber dann tödlich geendet hat. Und das war wirklich beeindruckend für mich zu sehen, dass Ressourcen, die man so hat, einfach endlich sind. Und das hat mich drüber nachdenken lassen, was will ich denn mit meinem Leben machen? Und alles kannst du nicht machen, du kannst nicht jeden behandeln, du kannst nicht jedem helfen, such dir was aus. Und dann ging eben die große Reise los, mir auszusuchen, wo will ich denn meine Energien reinstecken.
Für Ärzte ohne Grenzen waren Sie einige Jahre an der Elfenbeinküste als Logistikerin. Hatten Sie da inzwischen schon BWL studiert?
Da war ich fertig ausgebildete Betriebswirtin, hatte Medizin studiert. Das Physikum habe ich nicht geschafft, ein paar Punkte dran vorbei. Im zweiten Anlauf wurde mir das dann so lang und die Finanzierung meines Studiums war auch irgendwie zu Ende. Und dann habe ich die gesammelten Fähigkeiten auf den Markt geschmissen als Betriebswirtin mit Medizinzusatzkenntnissen. Ich hatte halt die Anatomie, die Physiologie, ein bisschen Terminologie, Pharmakologie so drauf. Und es war eine hochinteressante Mischung für die Ärzte ohne Grenzen im Bereich Logistikadministration. Und wir haben dann ein Krankenhaus in der Rebellenzone gemanagt im Grunde mit Fuhrpark, mit Personal, mit Apotheke, mit allem, was so ein Krankenhausbetrieb in einer Kriegszone eben so braucht. Und da habe ich viel gelernt für den Beruf, den ich heute ausübe, diese Tätigkeit des Managements eines Betriebes, der im Grunde auch ja frei erfunden ist und nach meinen eigenen Regeln funktioniert. Und das hat mich sehr geschult und ausgebildet und vorbereitet auch auf das, was ich heute tue.
Klingt wirklich wie so eine Kette, wo ein Glied ineinander
tatsächlich
greift,
ja. Rückwirkend zu erkennen. Im Vorwärtslauf hat es meine Eltern vor allen Dingen immer sehr irritiert. Jetzt macht sie dies, jetzt macht sie das, wieder neues Land, wieder neuer Job. Es war schon sehr schwer erkennbar, was daraus mal werden könnte.
Hat Ihre Schwester einen ganz anderen, einen ganz geradlinigen Weg eingeschlagen?
Hat sie. Die ist also einfach nach der Schule studieren gegangen und hat dann einen Beruf angefangen. Und den macht sie schon sehr, sehr, sehr lange. Die ist in die Frühförderung gegangen und arbeitet bei der Lebenshilfe Bremen. Ich glaube, wir sind beide so ein bisschen in die soziale Richtung gegangen, weil wir einfach sehr viel füreinander, miteinander im Elternhaus erlebt haben. Also meine Eltern haben durchaus mal, als sie abends noch ein bisschen spazieren waren, mal jemanden mitgebracht, dessen Hund gerade überfahren worden war. Eine junge Frau, die so gar nicht mehr klar kam, war Single und ihr Hund war so das Ein und Alles gewesen. Und die kannten die gar nicht, die haben die dann kennengelernt. Auf der Straße, dann sind sie mit ihrem Bier trinken gegangen und danach haben sie mit nach Hause gebracht zu uns und die hat dann bei uns gewohnt, bis sie wieder klar kam. Also ein ganz ähnliches Prinzip, was wir heute auch im tiergestützten Kinderhospiz zugrunde legen, einfach als Menschen für Menschen da zu sein, die Unterstützung brauchen in einer schwierigen Lebensphase.
Als Sie zurückgegangen sind nach Deutschland, haben Sie sich dann ein ganz großes Projekt vorgenommen, nämlich die Ehemannfindung. Sie haben vorhin gesagt, ich musste eine Familie gründen. Also das klingt auch schon fast so BWL gestützt.
Ja. Habe ich gesagt, ich musste? Nee, ich wollte. Ich wollte okay. Das wirklich gerne. Also ich hatte eine sehr liebevolle Ursprungsfamilie. Meine Mama ist ja heute noch bei uns. Und mit meiner Schwester hatte ich wichtigen und engen Kontakt, habe ich bis heute. Und ich wollte eine Familie und dazu brauchte es einen Mann. Und ich war ja eben irgendwie sehr schwierig mit Beziehungen knüpfen und vor allen Dingen erhalten. Und dann habe ich das ganz pragmatisch angegangen mit einer Freundin zusammen. Paula und ich haben uns zwei Laptops geschnappt, zwei Flaschen Sekt und einen Donnerstagabend und haben beschlossen, jetzt suchen wir uns mal Ehemänner. Haben wir auch. An dem Abend haben wir uns beide auf diesen Internetplattformen Ehemänner ausgesucht, mit denen wir beide heute noch verheiratet sind.
Tatsächlich.
Klingt strange, ist aber so gewesen.
Ihr Mann hat seinen Beruf als Maschinenbauer aufgegeben, arbeitet heute auch voll auf Gut Weißmann mit. Wofür ist er zuständig?
Also Stefan ist im Grunde mit mir in einer ganz klassischen Ehe. Wir haben die Rollen ganz klassisch verteilt, nur umgekehrt. Also Stefan ist viel für die Kinder da, ist viel im Haushalt da, ist nebenbei auch noch Hausmeister für diesen gesamten Gutshof, kümmert sich also um Bauarbeiten, um technische Gegebenheiten, um ja, dass alles funktioniert, vom Catcar über Beleuchtung, über Tore, die Klemmen, Weihnachtsbeleuchtung und so weiter. Das macht alles mein Mann.
Wie nehmen Sie eigentlich mal für sich und Ihre Familie Urlaub und Auszeiten?
Ich bin nicht so ein Fan von Urlaub, weil ich ganz schlecht mit Freizeit umgehen kann. Ich weiß dann, ich verliere ganz schnell.
Sind Sie zu hibbelig?
Ja, und ich kriege dann ganz schlechte Gefühle, weil mir mein Selbstwirksamkeitsgefühl verloren geht, wenn ich nicht Ergebnisse produziere. Und das Ergebnis von Entspannung und so, das erschließt sich mir immer nicht so richtig. Und wir sind dann auch eine sehr aktive Familie, wenn wir mal zusammen in den Urlaub fahren. Aber das Konzept, was sich für uns als sehr schön bestätigt hat, ist, wir schnappen uns ein Kind. Also ein Erwachsener schnappt sich ein Kind und fährt mit dem irgendwo hin. Und dann kann man so eine ganz intensive Zeit des Erlebens und Miteinander auch erfahren, was uns immer sehr gut tut.
Klingt schön.
Ja.
Caroline Feismann ist die Managerin von Gut Feismann, zuständig für Gebäudewirtschaft, Logistik, Personalwesen, Finanzen, Steuern, Bauplanung und Veranstaltungsmanagement. Und Caroline Feismann ist leidenschaftliche Köchin, zuständig für das tägliche gemeinsame Mittagessen auf dem Hof. Für wie viele Leute kochen Sie heute?
Heute koche ich gar nicht. Gleich bin ich auf dem Weg. Wir machen ein paar Fotos für mein Buch, was ich gerade schreibe. Und da kocht meine rechte Hand Vicky, die ist offiziell Büroleitung und Assistenz der Geschäftsführung, aber da ich normalerweise immer koche, kocht sie halt, wenn ich nicht da bin.
Und die Fotos machen Sie bei so einem Wetter?
Das ist im Studio. Wir machen da Fotos von meinem Gesicht schwerpunktmäßig.
Okay. Noch sollen ja zwei weitere Gebäude auf dem Hof fertig saniert werden und es gibt den Traum, ein therapeutisches Reitzentrum aufzubauen. Wir haben Sie in dieser Stunde als eine Frau kennengelernt, die schwer von was abzubringen ist, dass sie sich mal in den Kopf gesetzt hat.
Ja, tatsächlich habe ich eine Menge Willenskraft und ich sage ja immer, die Kraft der Absicht ist unerschütterlich. Wenn man davon ablässt und wenn man die Zweifel selber nicht hegt, die immer so in der Gesellschaft rumwabern und es gab, weiß Gott, eine Menge Zweifel, die uns entgegengebracht wurden. Niemand hat uns zu irgendwas von dem, was wir da gemacht haben, geraten. Weder zum Kauf der Kernschrottenimmobilie als zum Errichten eines tiergestützten Kinderhospizes. Und doch ist es ein so wunderbarer Ort geworden, wo wirklich wirklich Heilung auch geschieht, Seelenheilung, wo Frieden gefunden werden kann, wo Menschen einfach das Schicksal begreifen können, das ihnen widerfährt und damit in Frieden sein können. Und gestärkt für die Trauer und in Frieden mit dem Kind in den Sternen dann ihr Leben weiter bestreiten und das in einer auch für die gesamte Gesellschaft viel, ich will es mal ganz platt sagen, besseren Rolle, in einer besseren Kraft. Denn solche schwierigen Schicksale in der Familie führen ja doch tatsächlich auch oft zu Burnout, zu Trennung und zu wirklicher Hoffnungs- und Perspektivlosigkeit.
Tiefer Anker, Gut Feismann. Caroline Feismann ist die Gründerin des ersten tiergestützten Kinderhospizes in Deutschland. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Ich wünsche alles Gute für die Zukunft,
Frau Feismann. Ich danke auch für diese vielen Ohren, die ich sehr zu schätzen weiß. Ja. Ganz liebe Grüße und einen wunderbaren Tag wünsche ich Ihnen allen.
Tschüss.
Tschüss.